Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Cribben Radio. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich begrüße euch heute wieder zu eurem allerliebsten Horrorspiel-Podcast. Und selbstverständlich ist der Mann, dem ich die Hand durch den Spiegel reiche, auch wieder hier. Björn Balk, hallo!
Hallo, ich verspreche dir auch nicht am Ende dieses Podcasts zu verschwinden.
Ah, das wäre sehr schön. Bleibt mir noch etwas gewogen für die nächsten 20 Jahre oder so. Ach, mein lieber Björn, heute ist einer dieser Tage, wo man sich fragt als Horrorspiel-Podcast, warum? Und das beantworten wir euch selbstverständlich, denn es wird Zeit, dass wir beide uns zusammenschließen und Hand in Hand durch die Wüste, den Karneval und sonstige Schreckensortschaften laufen, denn es geht heute um Little Nightmares 3. Man könnte schon fast sagen, eine Fortsetzung, die so erstmal keiner bestellt hatte und eigentlich auch nicht auf dem Schirm hatte, kam so ein bisschen Kai aus der Kiste mäßig für den einen oder anderen. Der Markenname gehört Bandai Namco und somit musste ein neues Spiel unter diesem Banner her, denn der ursprüngliche Entwickler tut es nicht mehr. Und das Ganze ist wirklich erstmal schon vor langer, langer Zeit eigentlich als Ankündigung rausgepurzelt bei einer der großen Jeff Keighley-Shows. Aber auf jeden Fall ist es ein Titel, der schon lange auf der Uhr stand und das ein oder andere Mal tatsächlich auch schon hat auf sich warten lassen. Und man hat sich die ganze Zeit gefragt, kann das was werden? Ich habe es mehrere Male auch angespielt im Rahmen von diversen Gamescoms und immer war ich so mit so einem vorsichtig gespannten und doch eher so vielleicht leicht ernüchternden Resümee nach den Anspielsessions, die aber auch nicht länger als so maximal eine halbe Stunde waren im weitesten Sinne. Und wir beide haben uns dem jetzt sozusagen gemeinsam im Koop Hand in Hand gestellt, so wie es auch von den Entwicklern intendiert ist. Denn Little Nightmares 3 bringt im Gegensatz zu den beiden Vorgängern eine große, fast schon logische Neuerung mit rein, denn es gibt echten Koop. Little Nightmares 1 und 2 haben wir hier auch schon besprochen. Der erste Teil, man erinnert sich noch, das kleine Mädchen mit dem gelben Regencape namens Six war da die Protagonistin. Das Ganze wurde dann im zweiten Spiel aufgegriffen. Dort hat man eine Figur namens Mono gesteuert, ein kleiner Junge mit einer Papptüte auf dem Kopf, der dann aber auch Six gefunden hat im Laufe der Spielzeit. Und man ist im zweiten Teil quasi in einer Koop-Situation unterwegs gewesen, aber das war Singleplayer-only. Also die andere Figur war nur KI gesteuert, haben wir auch schon zwei wunderbare Folgen dazu gemacht und da entsprechend mit sehr viel Leidenschaft und Ausführlichkeit darüber gesprochen. Und der dritte als großes neues Verkaufsargument und wie ich schon sagte, eigentlich auch sehr logisch, bringt jetzt einen vollumfänglichen Koop-Modus mit rein. Es gibt zwei neue Figuren namens Low und Alone, die auch sehr, sehr sagen wir mal, generisch daherkommen, wenn man sich die ursprünglichen Designs von Little Nightmares so ansieht. Und dass das alles so einen tonalen Shift hingelegt hat, liegt daran, dass, wie ich schon sagte, ein anderer Entwickler jetzt zuständig ist, nämlich Supermassive Games. Da ist der eine oder andere vielleicht noch ein bisschen irritierter, weil man sich denkt, warum denn die? Die sind doch normalerweise von Until Dawn bekannt und The Quarry und anderen von diesen narrativ getriebenen, eher cinematischen Spielen. Und ja, das kann man sich zu Recht fragen. Supermassive hat wirklich viele Eisen im Feuer und eines davon war, als dann entsprechend Bandai Namco klar wurde, okay, dass der ursprüngliche Entwickler, der nicht mehr an Little Nightmares arbeiten wird, sondern jetzt sein eigenes Ding eben dreht, dass wir das Ganze aber weiterführen und erstmal damit anfangen, Little Nightmares 2 auf die damals noch recht frischen 4K-fähigen Konsolen zu portieren. Deswegen hat Supermassive quasi das 4K-Update und die 4K-Portierung von Little Nightmares 2 zu verantworten. Und so kam diese Brücke so zustande. Und dann blieb man sich wahrscheinlich grün und alle Zeichen wurden auf Go gesetzt und Little Nightmares 3 durfte von Supermassive entwickelt werden. War für mich auch schon bei der Ankündigung ein immenser Schock, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß noch, dir ging es ähnlich, ne, Björn?
Ja, war das nicht sogar dieselbe Opening Night Live, wo das gezeigt wurde zum ersten Mal? Also das Gameplay zumindest.
Das kann sein, ja.
Das war wirklich dieser Moment von, okay, also wir machen das jetzt weiter ohne die originalen Entwickler, ne, Bandai Namco. Genau,
Tassier Studios waren das, war das originale Studio.
Ja, genau, die machen ja jetzt das Reanimal, eben, was auch super seltsam ist, weil das ebenfalls so in die Kerbe von Little Nightmares reingeht, ne, das ist so mehr so spiritueller Nachfolger und ebenfalls auch mit Koop, so als ob man sich irgendwie abgesprochen hätte, ne, das ist so ein bisschen. Kennst du das, dieses alte System in Hollywood, wo die ganze Zeit so Skripte kursieren und dann kriegt ein Studio mit, oh, die machen jetzt gerade einen Film, wo das Weiße Haus angegriffen wird, dann machen wir auch unser Skript, was wir hier haben, wo das Weiße Haus angegriffen wird. Und auf einmal hast du im selben Sommer zwei fast identische Filme, die dann produziert werden.
Richtig, Stiefbrüder quasi.
Ja, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie in der Art dann auch so, dass dann Bamco wusste, was sie damit machen als nächstes und dann, ja, dann geben wir das irgendwie in Auftrag oder die hatten Tassier dann gefragt, hey, könnt ihr nicht dann irgendwie Koop machen, das ist der heiße Scheiß und dann haben die aber keine Lust gehabt, die IP irgendwie vorzuführen, man weiß es eben nicht. Ne?
Man weiß es schon, also es war tatsächlich so, dass sich Tassier aus freien Stücken von Bandai Namco sozusagen gelöst hat, unter Voraussetzung, dass die IP bei Bandai bleibt, weil die ihr eigenes Ding drehen wollten, wieder unter eigener Verantwortung sozusagen.
Aber ich meine, weiß man denn, warum sie unbedingt, also warum jetzt, ne, das ist ja, ich nehme an, die wollten was anderes, was eigenes machen und Bamco wollte aber unbedingt, naja, wenn ihr so ein Spiel schon macht, dann soll das eben auch Little Nightmares sein, weil das ist eine bestehende IP, das bringt uns Geld und, oder ne, es kann ja auch sein, dass da wirklich Stress war und sonst was, das meinte ich einfach. Ich glaube, da wurde ja nie gesagt, was die wirklichen Gründe sind oder so deswegen.
Nee, also es gab da jetzt keine öffentliche Schlammschlacht, die ausgetragen worden ist. Es war wirklich, dass sie eigentlich an einer neuen IP arbeiten wollten, anstatt die Serie Little Nightmares weiterzuführen, weil sie sich einfach kreativ weiter ausleben wollten und wahrscheinlich dann auch jetzt aktuell unter THQ Nordic eben an Reanimal arbeiten. Aber ja, du hast vollkommen recht, weil das eben auch mit einem Koop jetzt dann daherkommt, hatte ich auch schon das Vergnügen anzuspielen auf der Gamescom 2025. Also es wirkt genauso, wie du sagst, dieselbe Idee in zwei verschiedene Richtungen aus zwei Zeitstrahlen sozusagen betrachtet und als erstes auf die Bühne hat es jetzt eben Little Nightmares 3 geschafft und es war wirklich, also ich muss sagen, man hat da so einen leicht reservierten Blick drauf gehabt, weil wer unsere Podcasts zu Little Nightmares 1 und vor allem auch 2 gehört hat, ich bin auch riesiger Fan von dieser ganzen Stimmung, dieser Ästhetik, diese, wir haben es auch immer wieder gesagt, von Limbo inspiriert und dann in so eine schön eigene, die sich dem kindgerecht Horror annähernde, aber dann sehr, sehr viel im Hintergrund interpretierbaren Spiele, wo man sich die ganze Zeit fragt, was ist diese Welt? Warum ist das alles so grotesk? Warum sind die Leute alle so entstellt? War das gerade eine KZ-Anspielung oder warum sind da hunderte Schuhe in diesem Schacht unten? Diese Sachen mit dem Fernsehen, die überall aufgestellt worden sind und das dann die großen erwachsen wirkenden Figuren die ganze Zeit vor dem Fernseher hängen, vor irgendwelchen Bildschirmen und da wie so Zombies dann entsprechend auch losgehen und man die ganze Zeit ja immer diese Kinderfiguren selber steuert. Somit hat man immer dieses Gefühl von Verwundbarkeit und du musst halt wegrennen, alle sind irgendwie Tim Burton, grotesk, viel, viel größer, die ganze Welt ist irgendwie Scheps bis zum Regal im Hintergrund, was so aussieht, als wäre es in die Länge gezogen worden, wie so ein Kaugummifaden und das ist eine unfassbar großartige Ästhetik, die eben auch mit ganz vielen nicht beantworteten Fragen gespielt hat, weswegen Little Nightmares 1 und vor allem auch 2 vollkommen zu Recht als Kunstwerke gelten, aus meiner Sicht, und da auch interpretiert werden wollen. Das ist das Schöne an diesen Spielen, für mich persönlich.
Das wird ja auch bis heute gemacht. Also wenn du in die aktuellen, beispielsweise den Subreddit oder so reingehst, oder auch bei den ersten beiden Teilen in Steam-Forum, die Leute tauschen bis heute noch Fantheorien aus und ne, versuchen so rauszufinden, okay, was genau sind die Zusammenhänge, was könnte das irgendwie in der Welt bedeuten, was könnte das metaphorisch bedeuten, was sind so die verschiedenen Lesungen. Dann kommen ja auch nochmal gerade beim ersten die ganzen DLCs dazu und dann die Verbindungen, die du eben zum zweiten Teil hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das auch nur ansatzweise in dieser Art bei dem dritten Teil langfristig stattfinden wird.
Du meinst die Art von Planung und weitreichende Interpretationsspielereien, die man machen soll mit der ganzen Serie?
Ja, weil es das nicht wirklich hergibt. Also, weil das ist so auch eine Sache, die, und wir haben das ja im Koop zusammengespielt, das war jetzt möglich, und dann dachten wir uns, dann machen wir das eben auch so. Und wir haben ja auch während des Spielens die ganze Zeit so immer, okay, und jetzt hier lang und das Gebiet und bla. Und eine Sache, die ich halt immer wieder so gespürt habe, war, ich sehe keine Vision. Ich sehe keine Idee wirklich dahinter. Ich sehe nicht das Verlangen, etwas aussagen zu wollen. Ne? Weil das finde ich, ist halt so dieser auch ein Teil von Kunst, dass die Leute, die dahinter sind, wirklich diesen Drang verspüren, das muss jetzt raus. Das ist etwas, das möchte ich damit ausdrücken, das möchte ich damit mit aussagen oder halt so Ideen, die dann mit reinkommen und es in das Werk reinschaffen. Und Little Nightmares 3 fühlt sich halt wirklich an wie Auftragsarbeit. Das ist dieses, ich finde, das ist dieses Spiel auf so einen Nenner heruntergebrochen. Es ist Auftragsarbeit. Es ist keine schlechte Auftragsarbeit, es ist kompetente Auftragsarbeit, aber es ist wie so, ne, diese, weißt du, wie bei so einer, auch bei dem Film-Franchise, wo, ne, die ursprünglichen Leute sind von dann gezogen, wir möchten vielleicht was Neues machen oder wir haben uns mit den Produzenten geklöppelt oder so und dann sagt halt das Studio, naja, es ist halt auch eine wichtige IP, das müssen wir irgendwie weiterführen, wo ist denn das Problem, wir können einfach irgendwelche anderen Leute reinnehmen, ist komplett egal, ob die verstehen oder wissen, was ursprünglich mal mit den ganzen Sachen ausgesagt werden sollte, was das irgendwie alles bedeuten soll, was das eben auch für die Entwickler bedeuten soll. Und ihr müsst uns jetzt einfach nur mehr davon machen. So, lasst das wie das vorige aussehen, ne, zieht es in dieses ästhetische Korsett rein und dann passt das irgendwie schon. Und das ist auch, glaube ich, eine sehr, also das will ich jetzt auch den Entwicklern bei Supermassive halt gar nicht ankreiden, weil ich glaube, das ist auch unmöglich. Also gerade wenn du das als so Auftragsarbeit irgendwie bekommst, dann auf einmal zu sagen, ja, jetzt müssen wir halt eine eigene Vision dafür haben und teilweise auch wahrscheinlich selber nicht zu wissen, ja, was sind jetzt die Dinge, die das und das bedeutet haben und wie hängt die Lore irgendwie zusammen. Und vielleicht haben sie sich auch, weil das ist nämlich eine Sache, dass ich nicht das Gefühl habe, dass dieses Spiel in irgendeiner Form tatsächlich der übergreifenden Welt etwas hinzufügt oder auch abseits von visuellen Ähnlichkeiten mit den originalen Spielen stark verknüpft werden kann. Sondern es fühlt sich wirklich an wie diese so Bonus-DLC oder so ein Fan-DLC, den irgendjemand gemacht hat davon.
Ja, es ist wirklich fast schon harte Worte, muss man an der Stelle sagen. Aber genau das Gefühl kommt leider beim Spielen auf. Und das sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die wahrscheinlich auch nur Leute tangieren, die Teil 1 und 2 gespielt haben und vielleicht auch sehr ins Herz geschlossen haben in einer gewissen Art und Weise. Man startet das, man denkt sich, ah, okay, wir haben wieder dieselbe Ästhetik. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben einen Pseudo-Side-Scroller, der aber auch in die Tiefe gehen kann, eigentlich so auf so einer 2,5D-Ebene stattfindet. Auch mit Tiefe wird sehr viel gearbeitet in diesen Spielen und auch tiefen Unschärfe vor allem, und wir steuern wieder, wie ich schon sagte, zwei relativ kleine Figuren, kindsgroße Figuren, die in einer Welt unterwegs sind, in der alles sehr viel größer ist und alles auch immer, ja, fast schon von so grotesken Kreaturen gejagt dann eben so stattfindet, um es mal so zu formulieren. Und das Ganze startet in so einem Wüstensetting und Wüstenszenario. Gab's so bisher auch nie in Little Nightmares, würde ich jetzt auch gar nicht ankreiden, dass man sagt, okay, man darf niemals in die Wüste gehen, diese Welt muss immer dreckig und regnerisch sein und es muss immer irgendwo eine düster und Blaufilter. Das würde ich damit gar nicht ausdrücken, sondern es ist erstmal so ein bisschen so, huch, okay, wir haben einfach einen anderen Farbton. Aber es sieht sehr ähnlich aus. Das läuft auch in Unreal Engine 5. Little Nightmares 1 und 2 lief in Unreal Engine 4. Also da wird direkt eine visuelle Ähnlichkeit hergestellt. Und das muss ich sagen, So auf einen flüchtigen Blick betrachtet, sieht das 1:1 aus, wie Little Nightmares 1 und 2 in gewissen Punkten. Ne? Und sie haben auch manchmal so Kamerafahrten, wo sie die Kamera dann so rausziehen und dann so einen großen Setup-Shot haben, wo sie einfach dann den Hintergrund und Weite versuchen zu inszenieren, Dinge, die 1 und vor allem auch 2 auch immer mal wieder zuweilen getan hat. Auf so ganz, ganz kleiner Basisebene könnte man schon sagen, ja, also den visuellen Stil, den haben sie in einer gewissen Art schon gut getroffen. Auch wenn die beiden Hauptfiguren jetzt nicht so ikonisch aussehen in einer gewissen Art und Weise, wiedererkennbar, ja, und auch dann in diesem Koop-Aspekt, ne, das kommt nämlich dann auch erschwerend mit hinein, dass die beiden Figuren sehr distinkt sind in ihrer Ästhetik und Silhouette, hilft Das ist gut, das ist toll. Das macht auch echt Spaß im Koop in einer gewissen Art und Weise, weil man dann auch voneinander wegrennen kann. Also der Bildschirm ist nicht aneinander geklettet, sondern man kann sich auch in den Räumen sozusagen aufteilen in einem gewissen Grad. Und eine neue Gameplay-Idee, die sie sich haben einfallen lassen, ist, dass das Ganze so ein bisschen wie bei Trine ist, wer das noch kennt, dass jede Figur hat einen speziellen Gegenstand dabei, der zur Rätsellösung genutzt wird. Low hat einen Bogen dabei und Alone hat so einen fetten Schraubenschlüssel dabei, der dann natürlich auch immer wieder genutzt wird, abwechselnd oder in Kombination. Also beide Figuren haben diesen einen Gegenstand, auf den sie sich verlassen können. Und das wird universell für sämtliche Rätsellösungen im ganzen Spiel genutzt, in einer gewissen Art und Weise. Und auch da, dieser Aspekt mit, das ist ja jetzt ein Koop-Spiel, kommt ja hier auch zum Tragen. Und wenn man es im Singleplayer spielt, wie gesagt, dann übernimmt wieder die KI, ähnlich wie das in Little Nightmares 2 der Fall war. Und dann ist es tatsächlich so, dass man das Spiel mit beiden Figuren einmal durchspielen kann und vielleicht auch muss, um beide Enden zu erleben, um das Ganze auch noch an der Stelle so weit abzuhaken. Aber genau das ist auch einer der Schwer- und Knackpunkte. Dadurch, dass jetzt alles auf diese Zwei-Spieler-Erfahrung ausgelegt ist, ist auch der Rätselanspruch in einer gewissen Art und Weise zurückgefahren. Das funktioniert schon irgendwie alles so. Es gab für mich und Björn nie einen Moment, wo wir sagen, boah, wir stecken jetzt gerade krass fest.
Außer das, ist ja das eine Mal, wo wir halt einen Bug hatten.
Das stimmt. Da haben wir es geschafft, einen Bug zu erzeugen. Ich glaube, das ist aber auch, das werden die wenigsten schaffen in einer gewissen Art und Weise. Aber da ist jetzt kein richtiger Roadblock dabei. Man flutscht da so durch, man hat diese kleinen, coolen Aha-Momente, aber keines dieser Rätsel ist auch nur ansatzweise zum Beispiel auf einem Maßstab, wie das noch in Little Nightmares 2 der Fall war. Und auch viele der Versatzstücke und Ideen und kleinen visuellen Anspielungen, die man schon aus dem ersten und auch dem zweiten Spiel kennt, die tauchen ja auf. Irgendwann gibt's mal einen Abschnitt mit einer Taschenlampe. Der ist aber bei weitem nicht so genutzt, dass man sagt, okay, wir inszenieren jetzt hier einen der gruseligsten Abschnitte, der dann auch spielerisch anspruchsvoll ist. Und auch Kämpfe gegen gewisse Kreaturen. Einer der Figuren hat die ganze Zeit einen Bogen dabei. Da denkt man ja, okay, wir haben eine Schlagwaffe permanent. Wer sich noch an Little Nightmares 2 erinnert, das kann auch mal einer der nervigen Momente sein in Little Nightmares 2, wenn man dann so einen Hammer hinter sich herzieht und dann die Schwunganimation abwarten muss, weil das natürlich aus Sicht der Spielfigur ein Gegenstand ist, der so groß ist wie ein Vorschlaghammer für uns sozusagen, also ein Riesentrümmer. Das braucht halt Zeit, der Wind-Up, bis dann der Hammer irgendwo landet und die Gegner greifen dich halt dann an und du musst es eigentlich in einer gewissen Art und Weise auswendig lernen, den Tanz. Aber er hat immer noch sehr viel Wiggle Room gehabt für Fehler und natürlich auch Trial and Error, aber auch, dass du das Ganze, wenn du das perfekt runterspielst, wirklich zu deinen Gunsten perfektionieren kannst, sozusagen den kleinen Art von Skill, den du bräuchtest in den gewissen Encounter mit Gegnern im zweiten, so ein Stück weit auch besser werden kannst. Der dritte ist da sehr rigide und sehr, sehr eingeschränkt. Zum Beispiel, es gibt in dem ersten Wüstenabschnitt gibt's einen Raum, in den man reinkommt, dann wird man quasi gefangen und es ist sofort klar, okay, irgendwelche Insekten krabbeln aus der Decke und in irgendwelchen Löchern und uns ist klar, okay, wir befinden uns in einer Kampfsituation. Das heißt, Bogen gezückt und Björn hatte in dem Fall die Spielfigur mit dem riesigen Schraubenschlüssel. Du zückst deinen Schraubenschlüssel, ich hole die Käfer aus der Luft und du finishst die dann quasi, indem du den auf den Schädel schlägst, wenn sie am Boden liegen. Aber sie lassen dich nicht frei zielen, zum Beispiel. Das sind dann so Sachen, wo ich dann erstmal wirklich gegen die Steuerung angekämpft habe, bis ich gemerkt habe, nein, es ist so simpel, dass ich mich eigentlich wenig bis gar nicht bewegen muss. Die Spielfigur zielt selbstständig und ich muss dann eigentlich nur noch die Taste drücken, um den Pfeil abzuschießen. Und nachdem ich das verstanden habe, nachdem wir aber schon 2, 3, 4, 5 Mal draufgegangen bin, weil ich gedacht hatte, ich bin hier in einem anspruchsvollen Encounter, wo ich mich positionieren muss und unterm Laufen schießen, verlangt das Spiel nur ein Mindestmaß an Simplizität. Und das ist auch so eine durchgehende Linie, das lässt sich sowohl aufs Puzzle-Design runterbrechen, das lässt sich auch auf die Art und Weise, wie du durch die Gebiete kommst, runterbrechen, weil es unendlich viele, ich würde sie als Transition-Räume bezeichnen, wo man mit den beiden Figuren einfach durch so eine kleine Röhre geht. Das machen die so unendlich oft. Das ist Wahnsinn.
Benny hat es gehasst.
Ich hab's das wirklich gehasst.
Das war wirklich so geil. Wir haben das im Koop gespielt und jedes Mal so teilweise, ne, man ist ja, eine Person ist mal ein bisschen weiter vorne, eine Person ist mal ein bisschen weiter zurück, und jedes Mal, wenn Benny vorne war und schon, man klettert dann oftmals durch irgendeine Luke oder einer macht die dann zuerst auf und der andere Charakter geht dann hinten durch, und dann, wie oft, bevor ich den nächsten Raum gesehen habe, konnte ich dann Benny schon hören, oh mein Gott, es ist wieder so ein Transition-Raum. Oder als ich dann vorgegangen bin, dann so, oh Benny, du wirst dich freuen, das ist schon wieder ein Lüftungsschacht, durch den wir durchgehen, ja, der gleiche wie die letzten 10 Male.
Ja. Also wenn die Leute schon abgekotzt haben bei Callisto Protocol, dann freut euch auf Little Nightmares 3. Sie machen das selbstverständlich auch hier, um Ladezeiten zu kaschieren. Und ja, man kann wirklich von A bis Z durch dieses Spiel durchlaufen. Aber was mich so sehr daran stört, ist, dass das visuell dann so unbeeindruckend ist. Little Nightmares 1 war auch noch mit einer gewissen Gleichförmigkeit geplagt. Das war aber auch nur ein 3-Stunden-Spiel, und das Setting hat eben eine gewisse Ähnlichkeit hergegeben, weil man dann ja irgendwann gemerkt hat, okay, man ist auf so einer Art gigantischem Schiff, und deswegen kein Wunder, dass alles etwas ähnlich aussieht. Aber die Art und Weise, wie, ich sag jetzt mal, die Räume aneinandergereiht waren, war doch sehr viel anders. Und du hattest eher so ein Gefühl von Progression und so einer Verortung in einem Raum, und du konntest irgendwie diese Welt und die Reise, die du durchgemacht hast, schon in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen. Auch da ist der dritte Teil bewusst sehr anders. Er bricht wirklich aktiv, weil man, ein gewisses Reisemittel hat, wo sie dann ganz, ganz bewusst von einem Setpiece ans andere sozusagen sich warpen können, dass irgendwann der Wüstenabschnitt einfach vorbei ist. Und dann bist du in einem gänzlich anderen visuellen Bereich. So versuchen sie das Ganze quasi mit Abwechslung zu würzen. Und nach hinten raus wird das deutlich besser, muss ich dazu sagen. Das ist das Absurde. Am Anfang, also, fahren sie dich wirklich unbeeindruckt mit visueller Trockenheit an die Wand. Und zum Ende hin kriegen sie diese Kurve wieder, wo ich sage, okay, du, ich habe ein Gefühl für diesen Ort bekommen. Das liegt aber auch an diesem finalen Level und diesem finalen Setpiece sozusagen, wo es einfach schöner zusammenläuft. Aber gerade diese Transition-Räume, das hat mich irgendwann fertig gemacht und gebrochen, weil es irgendwann auffällt. Es fällt dir auf, dass der 100. Lüftungsschacht dich erwartet und dass die jetzt schon das 20. Mal irgendwo runterpurzeln und wir das 50. Mal mit dem Aufzug nach oben oder nach unten fahren. Holy fucking shit.
Es ist halt generell diese visuelle Redundanz, die du da drin hast, und diese, es ist zwar gemein, keine Ahnung, irgendwo gemein, das zu sagen, aber ich finde, es stimmt einfach, diese Belanglosigkeit, weil an sich sieht ja, wenn du nimm irgendeinen Screenshot von einem der Räume. Das kann auch so ein Transition-Raum sein. Das sieht immer gut aus. Also das Spiel ist, ich würde das jetzt nicht als hässlich bezeichnen oder so, ich würde das in den meisten Stellen sogar als schön bezeichnen. Das Problem ist nur, dass Little Nightmares 1 und 2 jeweils sehr zwar von gewissen Dingen inspirierte, aber in sich doch immer einzigartige Szenerien gezeigt haben. Dass das, ne, auch wenn du im zweiten Teil in dieser Schule warst und wie das dann aufgestaffelt war, dann hattest du so, als wärst du wie bei, keine Ahnung, wir hatten eben schon den Vergleich zu Limbo gezogen, aber wo du dann da auch das erste Mal bei den Kindern ankommst und die versuchen, dich umzubringen. Und diese Ästhetik, die du auch in den Räumen hattest, dass du dann auch beim ersten Teil, wo du in diesem Moorschiff bist und dann, wo bin ich eigentlich? Und dann stellt sich nachher halt wirklich erst raus, was das wirklich ist. Und du hattest oftmals diese Momente von, was? So dieses, ich muss mich jetzt umsehen, um dann erstmal zu verstehen und zu realisieren, was hier gerade passiert und wo ich mich jetzt gerade hier auch befinde. Und diese Art von, ja, Horror kommt da einfach nicht mehr auf. Du hast dann im ersten Gebiet, wo du in das Wüstengebiet bist, da hast du vielleicht so die paar Räume am Anfang so, oh, das ist ganz cool. Ich hatte mich so ein bisschen visuell erinnert gefühlt an so ein paar Fumeto-Eda-Spiele, ne, so Last Guardian, wenn du in die Welt rausguckst.
Oder so ruinenmäßig ist.
Ja,
ne?
So, genau, ruinenmäßig, ja. Und dann einfach sehr viel und sehr hoch geht. Oder das eben auch so abstrakt wirkt oder so unpraktisch. Auch dieses Dorf, was an dieser Felsschlucht ist im ersten Nier. So, das sind so Dinge, ja, wo ich visuell ein bisschen dran denken musste. Und dann war es das. Dann hast du dich daran erinnert gefühlt und denkst so, oh, das sieht ganz cool aus. Und dann passiert nichts mehr damit. Dann gehst du einfach nur in weitere Räume, die sehr ähnlich aussehen, wo es hier ist wieder irgendeine Lehmhütte, ein Lehmgebäude, in dem du drin bist. Hier hängen wieder die gleichen Personen irgendwo runter. Und dadurch, dass ja auch dann die Transition wirklich stattfindet, wie von einem Level zum anderen. Wir gehen jetzt, als wär's ein alter Plattformer, von Welt 1 zu Welt 2 zu 3 zu 4, wo du dann am Ende immer durch einen Spiegel durchwanderst und dann bist du auf einmal in einem komplett anderen Gebiet. Und da hast du dann noch mal diese Ähnlichkeiten zum ersten Teil, wo das zweite Gebiet sehr aussieht, so ein bisschen wie der Maw aus dem ersten Teil, nur dass du jetzt hier in so einer Candy-Fabrik oder so bist, ne, wo irgendwie Lollis und so ein Scheiß hergestellt werden. Und das ist viel zu nah, finde ich, an diesem ersten Teil dran, dass, du hattest es vorhin einmal gesagt, es gibt diese Momente, wo die Kamera so ein bisschen rausfährt, und das ist nämlich genau hier. Da saßen wir auch beide davor und waren so, hey, das sieht richtig geil aus.
Ja.
Da wirst du in so einen Raum reingelassen, wo die ganzen Süßigkeiten reinfallen, und dann zieht die Kamera raus, und das geht einfach, das ist schier endlos, wie riesig dieses Lager ist, in dem du dich gerade befindest. Und das funktioniert dann wieder gut. Aber sehr viel anders daraus. Die meiste Zeit dachte ich, oh, das ist wie im ersten Teil. Und dann später auch bist du in so einem Schulgebäude oder ich weiß nicht, was das da sein soll, so ein Waisenhaus oder irgendeine Anstalt oder so, in der du bist. Und auch da, ich musste viel zu oft daran denken, oh ja, das erinnert mich an Little Nightmares 2. Und es war nie dieses, oh, das ist Little Nightmares 3. Weil die anderen beiden, die für sich ein bisschen stehen, das erste ist halt dieses, was wir schon gesagt haben, dieses Sandwüstengebiet. Und das dritte ist, naja, da bist du entweder in irgendwelchen Kanalisationen drin oder du bist auf so einem Jahrmarkt. Und mal ganz ehrlich, also Jahrmarkt in einem Horrorspiel
ist schon echt crazy ausgelutscht.
So, es ist nicht schlecht für sich genommen, aber es macht nichts damit. Und wenn dann das Spiel selbst auch noch so belanglos ist, dass diese ganzen, ne, wir haben vorhin schon gesagt, Trine, dann fühlst du dich daran erinnert, dann hast du ein Segment, wo du dich an das und das erinnert fühlst, und es ist nie dieses, das ist Little Nightmares oder das ist Little Nightmares 3, das ist so, dieses Spiel steht für sich, das, was bei dem ersten, bei dem zweiten Teil so mühelos passierte, wo die auch sehr, ne, die sind ähnlich zueinander, aber sie sind sehr distinkt. Du würdest irgendwas von beiden Spielen sehen und du würdest sofort wissen, zu welchem Spiel das gehört. Sofort, ja, instant.
Exakt.
Und es gibt ein paar Räume, wenn du jetzt die Charaktere rausnimmst, weil klar, du siehst dann die neuen Figuren, dann weißt du, Little Nightmares 3. Aber es gibt ein paar Gebiete, wo du einfach so, nimm einen Screenshot, pack die Charaktere raus, und dann würdest du vielleicht teilweise nicht mehr wissen, ist das jetzt Teil 3 oder ist das Teil 1? Oder ist es jetzt Teil 3 oder ist es Teil 2? Und ich finde, das ist so, das ist so frustrierend, das zuzusehen, weil es halt nicht scheiße ist. Und auch das spielerisch ist nie schlecht, aber es ist diese Form von, das, weißt du, das spielt sich so weg. Das ist so, ja, Wegwerfware, das ist so straight to DVD Sequel, was du dir halt holst, weil jetzt habe ich schon die ersten 5 Freitag der 13. Filme gesehen und jetzt gucke ich mir auch noch Freddy in Manhattan an, so das, oder Takes Over Manhattan oder so. Einfach damit ich die Reihe weiterspiele, I guess.
Es ist wirklich bitter, wenn ich ganz ehrlich bin, dass das so passiert ist in dem Zusammenhang und dass da sämtlicher visueller Flair nicht vorhanden ist in einer gewissen Art. Und nochmal die Betonung, das Spiel ist zu keinem Punkt wirklich hässlich. Ganz im Gegenteil, sie nailen diesen Look, sie nailen diesen Tiefenunschärfe und auch die Schatten, die du werfen kannst, dynamisch mit diversen Lichtquellen, das sieht alles wirklich fantastisch aus. Aber es geht eben in dieser spielerischen Belanglosigkeit unter und eben in einer Gleichförmigkeit, die so egal ist. Wie du schon gesagt hast, Little Nightmares 1 und 2 sind sehr distinkt und ich will da auch weiterhin drüber nachdenken und guck mir diese Spiele auch gerne an und hab da auch Freude dran. Und dann natürlich auch der komplette Horroraspekt, der ist natürlich auch dem Koop geschuldet, der fliegt komplett aus dem Fenster. Jetzt waren Little Nightmares 1 und 2 vielleicht nie die krassen Horrorspiele. Du hast da ab und zu mal diese Verfolgungssequenzen, was den Puls bei dem einen oder anderen vielleicht mal nach oben treibt. Aber es ist, wie es der Name schon sagt, es ist so der kleine Schauer, der dir über den Rücken läuft. Aber das die beiden, also ich würde den beiden Spielen unterstellen, dass die irgendwie schon an einem kleben bleiben und man mental da schon drauf rumdenkt, was ist da eigentlich passiert, was habe ich da gerade erlebt, es hat einen Grund, weswegen die Figur von Six so ikonisch geworden ist, ich meine, kleines Mädchen mit einem Regencape, einem gelben, das Charakterdesign ist absolut simpel, aber trotzdem vollkommen wiedererkennbar.
Gibt das so hat, viele das Fans. Hat einen Grund, warum die das direkt beim ersten Teil mit einer Minifigur in der Special Edition verkauft haben und Leute,
wie ich,
sich das auch sofort geholt haben. Obwohl man das Spiel noch nicht gespielt hat, aber die Figur sah direkt so sehr einprägsam aus. Ne? Es war so ein bisschen inspiriert, man wahrscheinlich von auch so Sachen wie eben Stephen Kings It.
Ja, ne, ja,
Junge mit Sicherheit. Mit dem Regenmantel. Aber es ist was Eigenes gewesen, so diese Dreiecksform davon, dass dann eben auch barfuß die Figur ist, dass, ne, und dann du auch siehst im Kontext der Welt, dass sie eben auch so eine kleine Figur ist und auch auf eine Richtig. Art und Weise klein, die ebenfalls sehr distinkt und sehr interessant ist. Ne? Es ist nicht so ganz Kindergröße, sondern sehr klein, aber es ist dann auch nicht dieses Winzling-Kleine, sondern irgend sowas da dazwischen. Und das macht das auch nochmal so sehr, sehr eigen und sehr distinkt.
Richtig, das sorgt schon direkt zum Start eben dafür, dass man irgendwie Interesse hat an dem, was einem da visuell präsentiert wird. Und der dritte, der prallt da völlig daran ab. Und das geht ja dann auch weiter. Also im Gameplay hatte ich schon gesagt, also wenn das jetzt alles nur visuell mich irgendwie unterfordern würde und nicht ansprechen. Aber auch das Gameplay lässt dann so sehr zu wünschen übrig. Die Rätsel sind wenig bis kaum vorhanden, bis auf eins gegen Ende, wo man mit einer geilen Zeitmechanik arbeitet, die sowohl visuell als auch spielerisch ziemlich, ziemlich cool ist und dann eben diesen Koop-Part wirklich einmal richtig ausfährt. Aber in großen Teilen ist es, der eine schießt da drauf, der andere schiebt hier was. Hier holt man sich gegenseitig Unterstützung, um eine höhere Ebene zu erreichen. Wir schieben etwas dahin, dann kann der andere da oben drauf springen. Das sind immer diese, ich mache das, du machst das, ich mache das, du machst das und dann ist der Weg wahrscheinlich frei.
Es sind auch diese visuellen Indikatoren, die eben immer gleich sind, dass du das sofort schon weißt. Du musst nicht überlegen, weil, oh, da ist irgendein Seil, was so ein bisschen angeknackst ist. Ja, dann weißt du einfach schon, da wirst du draufschießen.
Genau.
Du siehst einen Button irgendwo in der Höhe, wo du nicht drankommst. Ja, dann wirst du eben mit dem Pfeil dagegen schießen können. Oh, ich sehe dieselbe Wandtextur, wo so ein bisschen was bröckelig ist. Ja, dann werde ich das eben mit dem Schraubenschlüssel da einschlagen. Genauso wie brüchiges Glas oder so. Und das wiederholt sich dann auch immer, dass es wirklich, ne, das ist wie so ein, fast schon so ein Muster wirkt, wo du einfach direkt weißt, okay, das muss ich machen, das muss ich machen. Und das Possibility Space einfach so gering ist, auch in diesen Rätseln, dass, ja, das eine, was wirklich sehr, sehr positiv hervorsticht, das ist die Szene, wenn du so eine Puppe nachher bekommst, mit der dann die Umgebung um dich rum in so einer anderen früheren Zeitebene existiert. Und dann musst du damit ein bisschen arbeiten. Und das ist auch das eine Mal, dass du an ein oder zwei verschiedenen Stellen vielleicht mal stehen muss mit den Figuren. Weil das passiert ja auch irgendwie nicht. Es ist immer so direkt nebeneinander. Und Stimmt. Nie, du musst jetzt voneinander getrennt irgendwann. Weil gerade in so einem Horrorspiel, denke ich mir, warum gibt's da keine Szenen, wo du dann voneinander getrennt agieren musst? Dass man dann auch, ne, du siehst dich gegenseitig nicht und man muss dann vielleicht Sachen ein bisschen besprechen und dann sagen, ja, ich bin da hier und hier und das sieht so und so aus und bla bla bla, fuck, irgendwas kommt gerade auf mich zu, kannst du mir irgendwie helfen? Ja, scheiße, ich bin hier irgendwo anders, hänge hier fest, keine Ahnung. Und das passt, es wird nicht wirklich genutzt. Ich bekomme nicht das Gefühl, dass es hier auch nur ansatzweise ausgereizt wird, weil ja, das ist so Trine 1 oder selbst ein Lost Vikings hat tausendmal interessantere Rätsel gehabt in den 90ern als das hier. Und das ist so dieses, ne, es fühlt sich halt wirklich an wie, ja, das war halt so das Mandate, was kam. Wir machen jetzt ein Koop-Ding. Ich find's ja auch cool, dass sie diesen Friends Pass haben, wie bei den Hazelight-Spielen.
Das stimmt, also, ne, Einer kauft und die anderen können sich's quasi runterladen und dann kann man zusammen im Koop spielen, solange einer das Spiel original hat.
Ja, ja, genau wie das bei It Takes Two oder dieses Jahr auch bei Split Fiction, was wir auch gespielt haben.
Stimmt.
Und das ist ja ein Titel, da bist du permanent, waren wir da so, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass der Titel das gerade macht. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass die Fähigkeiten auf die Art und Weise kombiniert werden.
Split Fiction ist schon ein krass unfairer Vergleich, weil der natürlich mit einer spielerischen, also Opulenz und auch was da an Spiel- und Game-Design-Ideen reingeballert worden, da könnten 5 Spiele draus entstehen, im weitesten Sinne. Das ist fast schon ein unfairer Vergleich. Das hätte ich auch so gar nicht erwartet, aber wie du es gerade schon gesagt hast, die Koop-Sache wurde nicht so umgesetzt, dass man sich mal großartig auseinanderlaufen kann. Man hängt immer zusammen aufeinander rum, man ist meistens immer auf demselben Bildschirm. Es gibt diese Momente, wo man sich ein Stück weit aufteilen kann, aber die sind wirklich wenig bis gar nicht vorhanden, weil auch die Orte nicht so aufgebaut sind, dass sie dieses Gefühl von Größe vermitteln, wie ich gerade schon gesagt habe, weil man auch immer wieder gefühlt durch zwei, drei Transition-Räume gehen muss, also durch irgendeine Röhre, durch irgendeinen Schacht wieder. Wenn man wieder in einem größeren Gebiet war, dann kann man sich sicher sein, dass direkt daneben irgendwo schon wieder ein Schacht sein wird, durch den man dann wieder durchhuschen muss. Ich verstehe, warum das so ist, weil sie diesen Koop-Part irgendwie, ne, man will die Figuren aneinander binden. Das hat dann auch wahrscheinlich so narrative Rückschlüsse, wollen sie daraus ziehen, dass die Figuren ja auch unbedingt wie Pech und Schwefel zusammenkleben in dieser doch ihnen sehr feindlichen Welt. Ich kann das auch anders interpretieren in einer gewissen Art und Weise und kann das auch ein Stück weit wertschätzen. Aber gerade dann fällt der Horroraspekt komplett hinten runter. Nichts daran ist irgendwie auch nur ansatzweise so, wie das im ersten oder im zweiten Teil der Fall war. Und das muss gar nicht irgendwie schockierende Bilder sein oder Blut und Gekröse und eine Blutfontäne, die 100 Meilen durch die Luft spritzt, sondern das sind dann eher so kleine Sachen. Ich hatte vorhin schon mal dieses Beispiel erwähnt aus dem ersten Spiel, wo man in so einen Schacht runterfällt. Nach so einer Verfolgungsjagd, nach so einer Hatz, fällt man so einen Schacht runter, wo einfach hunderte von Schuhe drin sind. Was das für Implikationen hat, wo du ja denkst, warum sind hier diese Schuhe von hunderten Leuten, was ist mit diesen Leuten passiert, dass du dann natürlich dann auch noch in diesem Meer aus Schuhen, was dann so hüfthoch ist, hast du dann auch noch so eine Kreatur, die dir nachstellt, wo du dann einfach nur so siehst, wie sich durch dieses Schuhmeer plötzlich so, ne, bäumt sich das so auf und dann kommt halt irgendwas auf dich zu, du siehst auch nie, was es ist. Und es gibt eine ähnliche Szene in Little Nightmares 3, wo man auch verfolgt wird von so einem Häscher und dann poltert man irgendwo runter in den Gang und I shit you not, dann ist man in einem Meer aus so Klappergebissen. Und es ist so, ja, ein Gebiss. Okay, ich verstehe, was ihr, also ihr wollt hier einen ähnlichen Effekt pullen, aber gerade so ein Gebiss, das hat ja aus heutiger Sicht einfach nur so ein, das ist ja so ein fast schon so ein clownmäßiges Joke-Element, ne? Wenn ich irgendwie gruselig sein will an Halloween, dann lege ich ein Gebiss irgendwo hin, was vielleicht noch so klappert. Und es ist diese Ebene von, ihr wolltet etwas Ähnliches erzeugen mit einem schlechteren Stilmittel und ich denke nicht darüber nach, wem die ganzen Gebisse hören, weil ich finde, Gebisse sind nicht dazu da, um Horror auf diese Art und Weise zu erzeugen bei mir. Das ist faszinierend, wie das Ding dann an die Wand fährt und es macht dann halt auch einfach, ja, da ist dann auch irgendwo mal ein Fernseher, da steht dann mal auch einer von diesen erwachsenen Figuren davor und glotzt dann da rein. Das, dieses Stilmittel des Fernsehers, was der zweite ja so etabliert hat ab einem gewissen Punkt, was er auch als narrativen Loop und Hook so krass verwandelt, das zweite Spiel, das ist hier alles irgendwo mit drin. So diese ganzen, das ist Little Nightmares, oder? Sachen hast du hier drin und das schreit dir das Spiel die ganze Zeit so ins Gesicht und sagt, hey, wir sind Little Nightmares, hallo, hallo. Und ich guck da so drauf und bin so, ja, im Namen, aber nicht in der Seele. Und es tut mir fast schon weh, das sagen zu müssen. Ich find's super schade, wenn ich ehrlich bin. Ich find's super schade, weil ich verstehe das und das ist mit Sicherheit auch ein riesiger Kraftakt, da in diese Fußstapfen zu treten, weil diese beiden Spiele sind schon krass in ihrem Genre. Und ich glaube, jeder hat da wahrscheinlich auch zu Recht Respekt und eine gewisse Angst davor, zu sagen, okay, wir müssen Little Nightmares eine Fortsetzung machen. Das ist ja eine Aufgabe. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, es ist leider echt verschenktes Potenzial.
Ja, anders kann ich das leider auch nicht so, ne, klassifizieren. Das ist, wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber ich würde halt auch sagen, das ist so dieses, keine Ahnung, was ich wirklich als so klassisch so eine 5 von 10 betrachten würde. Das ist so, es ist okay, man kann damit seine Zeit verbringen. Aber ich glaube, irgendwas davon im Gedächtnis, vielleicht auf so, ne, dieses eine Rätselsegment da am Ende, wird's, glaube ich, nicht bleiben. Das ist so dieses ganz, das, was ich da auch so schade einfach dran finde.
Ja.
Weil es gibt ja auch so, ne, sie versuchen ja auch in diese Richtung von diesen Bossen zu kommen. Dass du hier wieder, du hast genau. 4 Gebiete, ja. Und das heißt, jedes Gebiet hat dann einen bestimmten Gegner. Und schon im ersten denke ich mir so, was habt ihr euch dabei gedacht? Weil du gehst halt irgendwo lang und auf einmal wirst du von so einer riesigen, pummeligen Hand irgendwie angegriffen. Und dann denkst du, oder sieht aus wie so das Babyspeck so am Arm die ganze Zeit. Und dann, ja, stellt sich heraus, das ist so ein riesiges Baby. Aber das sieht einfach aus wie so eine Babypuppe, wo so ein paar Haare abgerissen sind. Ne, das ist nichts, was irgendwie gruselig ist. Da dachte ich eher schon so, das war's jetzt. Und auch thematisch ist das da nichts, was so oppressiv wirkt. Weil auch das war ja immer die Sache, du warst ja in den beiden anderen Teilen mehr so in dem Domain von diesen, diesen Personen. Und ja, im späteren Verlauf versucht es das auch zu machen, aber dann hast du in dem einen Gebiet wieder so eine Art Lehrperson. Also da ist es jetzt mehr so die Bürofrau, die da drin ist, aber die hat denselben Vibe wie, wie so die, die Lehrerin aus dem zweiten Teil, nur weniger gruselig, weil es auch so sehr offensichtlich aussieht. Also wo, wo du dann drauf guckst und dann so, okay, I get it. Und ich glaube, das Einzige, was relativ da auch ganz cool war, ist so im vierten Gebiet, weil der, der ganze Gegner so riesig ist und sich dann durch so meterlange Arme und Beine überall lang schlängelt. So dass am Anfang wirklich das Gefühl, das wäre so, ne, wie, wie hier aus, aus Ragnarok irgendwie diese Götterschlange oder so, die mehrere Kilometer lang ist. Und dann ist es einfach nur der Fuß von irgendwas. Und dann siehst du nachher, ah, das ist so eine Direktor-Person oder irgendwas. Und dann musst du eben auch dagegen kämpfen. Das war so das eine Ding, wo ich mir dachte, oh, das ist was, was Eigenes. Weil da, da gucke ich drauf und ich bin so, auf was gucke ich eigentlich gerade? Was ist das? Und dann siehst du, ich denke, das ist eine Schlange und dann, oh nee, das ist ein Fuß, der da irgendwie herlangkommt. Okay, crazy, wie kann das denn sein? Irre. Aber dann einfach so eine, ne, so eine Bürofrau zu sehen, oh, und dann hat sie nachher, sieht sie aus ein bisschen wie eine Spinne. Okay. Und währenddessen war selbst schon im ersten Teil dieser Chefkoch, den du unten dann, dann triffst. Also nicht nur die Ästhetik davon, dass der so aufgequollen war, sondern dass seine Haut, wo du eigentlich, ja, das ist ja die Haut von dem, aber dann sieht das trotzdem so aus, als ob der das als eine viel zu große, als eine für seinen Körper oder seinen Kopf viel zu große Maske tragen würde, dass man so die Lücken dazwischen sieht. Und du weißt eben nicht, ist das jetzt eine Maske, ist das seine echte Haut, aber wenn das seine echte Haut ist, warum ist das da irgendwie so eine Lücke, ist das ein, das wird fast schon wie so ein Fehler im Design, aber es ist ja offensichtlich beabsichtigt, ne? Und diese, dieses unwohle Gefühl, was du dabei bekommst, dass du das nicht so zu 100% verstehen und einordnen kannst, das ist diese Art Horror, die das, die ersten beiden Teile so perfekt hinbekommen haben. Es ist diese, dieser sehr, ich will jetzt nicht sagen subtil, aber sehr an sein Design angelegter Horror. Es ist weniger das so, oder boah, jetzt, ich mache jetzt, dass du dich komplett einscheißt, sondern es ist wirklich mehr dieses so, ne, du guckst da visuell als so ein Kunstwerk drauf und Dinge sind, sind nah dran an etwas, aber dann doch wieder verformt und habe ich das gerade richtig gesehen? Wie sieht das jetzt aus? Und das ist etwas, dass der dritte Teil die meiste Zeit einfach nicht hinbekommt.
Es macht nichts mit diesen guten Designs. Die sind gut, so für sich genommen. In einem anderen Kontext würde ich die wahrscheinlich auch mehr abfeiern. Und also die der Gegner meine ich jetzt speziell. Aber letzten Endes auch da fällt das dann so ein Stück weit hinten runter, weil, und das ist dann wieder ein Spieldesign-technischer Punkt, es ist auch die Bedrohung ist eine andere. Es gab auch, wie in Teil 1 und 2, gibt es diese Verfolgungssequenzen, wo dich dann eine Figur quasi durch eine Serie von Gängen jagt und du musst im Endeffekt wegrennen. Das kann auch manchmal frustrierend sein, wenn man dann irgendwo hängen bleibt oder irgendwie scheitert, dann ne, startet man halt relativ schnell wieder an dem letzten bekannten Punkt, wird zurückgesetzt. Das geht auch genauso flott wie in den alten Spielen. Aber das sind immer frustrierende Momente. Die gab es in 1 und 2 auch. Aber gerade diese Häscher, die hatten ein ganz anderes Bedrohungsgefühl, wie du schon gesagt hast, weil du hattest immer das Gefühl, ich bin bei denen sozusagen. Das ist eigentlich deren Bereich und ich bin da. Ich will aber eigentlich gerade nur durch. Und das kommt gar nicht erst so richtig auf, dieses Feeling, weil das auch nicht so lang ist in einer gewissen Art. Und dann auch spielerisch gab es tatsächlich einen Encounter, wo die Lösung war, man bleibt jetzt stehen sozusagen und wartet, bis diese Kreatur fertig ist mit was auch immer sie tut und den Raum verlässt. Und in den alten Teilen war das häufiger der Fall, dass man gesagt hat, okay, wir müssen hier uns leise irgendwo durchbewegen, denn deswegen gibt's ja die Funktion zu schleichen und wir müssen eine gewisse Art von Muster auswendig lernen, um da durch und da rauszukommen, was eine Bedrohungssituation erzeugt hat. Und hier ist es wirklich eher selten der Fall. Es gab einen sehr coolen Moment in so einem Kühlhaus, wo man mehrere Steps machen musste. Auch das ist wieder schwieriger im Koop, weil natürlich auch dann die Marge für Fehler größer ist zu zweit und man auch dumm trollen kann oder dann auch mal gesehen wird, wo man jetzt nicht gerade denkt, man wird erwischt. Wir hatten sehr häufig den Moment, dass wir in eine Situation gekommen sind nach einer Transition und wenn du nicht sofort in die geduckte Position dich begeben hast, dann hast du direkt den Game Over State bekommen, weil dann ist der Hash auf dich aufmerksam geworden und dann hat er dich halt einfach gekriegt. Das gab's öfter mal, dass die Lösung war, einfach ducken, aber du in Situationen reingeworfen würdest, wo du erstmal einen Tod hattest, weil du gar nicht erst damit rechnen konntest, dass das jetzt von dir abverlangt wird, weil sie dich da einfach so reinschmeißen im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind dann auch wieder so Game Design Unzulänglichkeiten, wo ich mir denke, muss das sein? Das fühlt sich auch nicht geil an, gerade dann im Koop, weil man hat nie das Gefühl, es ist die eigene Schuld, sondern dass irgendwie was anderes gerade nicht passt und man das gar nicht so richtig hätte verhindern können in einer gewissen Art und Weise. Also insgesamt wirkt das alles dann nicht so ausgereift und dynamisch wie noch eins und zwei. Die haben da auch wesentlich mehr dann visuell aus diesem Setting und ihren Häschern und ihren Kreaturen irgendwo rausgeholt und du hast immer das Gefühl auch von so einem befriedigenden Abschluss gehabt mit diesen Kreaturen. Wir erinnern uns an den zweiten mit dem Ofen. Das war dann eben auch so Kleinigkeiten. Ich glaube, selten so unterwältigt gewesen von einem Spiel dieses Jahr, Björn. Aber ich habe im Umkehrschluss einen schönen Satz gesagt beim Spielen irgendwann, wo ich mir jetzt als Familienvater Gedanken mache, so nach dem Motto, weil ich würde schon gerne irgendwie diese Liebe für das Horrorgenre natürlich an mein Kind weitergeben, wenn er darauf Bock hat, habe ich zu dir gesagt, das ist so ein Titel, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte ich mit meinem Kind spielen irgendwann in 2-3 Jahren. So als erstes den Zeh reinhalten in so Horror, ne, begleitendes Spiel mit so einem Erwachsenen, weil es dann auch so simpel ist in einer gewissen Art und Weise und dann auch nicht so artsy, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man das sehr gut begleitend spielen kann, auch mit Jüngeren. Und dafür ist der Titel aber gut. So als Einstand und Einstieg in, das kann Horror in Anführungszeichen sein, funktioniert das.
Ja, vor allem, weil er dann, wenn du die ersten Teile nicht kennst, dann hast du da auch keinen Vergleich zu. Wenn du in dem Alter bist, dann wirst du auch wahrscheinlich nicht jetzt die Tiefe in den Metaphern oder so vermissen. Dann nimmst du es einfach nur als, oh, ich mag das, wie das visuell aussieht, war, und dann war es das.
Ja, genau. Exakt. Und dann ist es.
Dafür hatten wir dann auch besprochen. So, dafür wirkt es halt wirklich, wirklich gut. Ich nehme auch mal an, das ist ein guter Horrortitel, den man mit seinem Partner durchspielen kann, wenn das eine Person ist, die jetzt auch nicht so viel spielt oder eben gut in den Sachen drin ist, so gerade die Kämpfe, weil ich weiß zum Beispiel, bei uns im Haushalt war es so, meine Partnerin war sehr frustriert von den Kampfsequenzen im zweiten Teil. Und das kann ich auch verstehen, weil es eben.
Absolut.
So, du musst das Timing richtig abpassen. Du musst dann eben auch die Distanz abschätzen zum Gegner. Und das sind ja dann so Hände. Und dann manchmal haben die auch so einen kleinen Fake-Out. Und wenn du das dann falsch liest und getroffen wirst, dann war es das eben auch sofort. Und ich glaube, wenn wir da den zweiten spielen, dann wird es diesen Frust zumindest nicht geben. So, dann kannst du da zusammen das besser durchspielen. Ich glaube zwar auch, dass dann die anderen Probleme dann so auffallen, weil da eben ebenso die Affinität für den Horror aus den ersten beiden Teilen da ist. Aber zumindest auf so einer spielerischen Seite als eine Koop-Erfahrung, das kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren.
Also dafür würde ich es fast schon, wenn man nach sowas sucht, Koop mit einem Partner, der vielleicht noch nicht viel Horrorspiele erlebt hat oder sich dem vielleicht sonst gar nicht aussetzt und man da einfach sagt, ey, heute gemütlicher Abend, 4 Stunden, hast du Bock? Dafür wird das funktionieren. Aber für jemand wie uns, die jetzt hier seit 40 Minuten fast schon eigentlich nur durch die Blume sagen, es ist leider nicht so gut wie Teil 1 und 2. Und warum ist der Titel leider echt nicht, einfach nichts. Und das ist echt schade. Ist wirklich schade. Aber das Silver Lining am Ende des Horizonts ist, dass das originale Team von Tarsier an ihrer eigenen Variante dieses Koop-Horrors arbeitet. Und das ist quasi der Ausblick und das Licht am Ende des Tunnels für mich.
Save me, Reanimal. Reanimal, save me.
Ja, also es ist so blöd, weil ich habe mir das seit der ersten Ankündigung schon fast gedacht, dass es genau so laufen wird. Und jetzt hat das Endprodukt das leider bestätigt und mich nicht überrascht und von den Socken gehauen, wie ich es gehofft hätte.
Und das sind ja auch, also das will ich auch nur mal sagen, bevor jetzt irgendwie manche Leute dann wieder ankommen, ihr seid die Leute, die das dann irgendwie nicht mögen, der Rest findet's mega geil. Das ist so ein bisschen der Konsens unter der Fanbase. Ich habe jetzt auch schon mehrere Videos auf YouTube vorgeschlagen bekommen zu, oh, das ist der Grund, warum Little Nightmares 3 nichts geworden ist. Little Nightmares 3 ist eine Enttäuschung, bla bla bla. Du hast dieses ausgeglichen bei Steam. Es sind jetzt auch gerade für ein Spiel, dessen ersten beiden Teile da sehr populär sind, sehr viele Leute gespielt haben, fehlen auch so ein bisschen die Anzahl der Reviews. Also ich glaube, da treffen wir mit unserer Meinung von dem, was ich online gelesen habe, eigentlich auch so ziemlich den Konsens der meisten Leute. Also das,
ja, und
das ist leider so ein Spiel, wo die meisten rausgehen und sich denken, ja.
Ja, aber selbst wenn ich da nicht den Konsens der anderen Masse treffe, also siehe unsere Besprechung zu Silent Hill 2 Remake. Ja, aber deswegen
wollte ich einfach nur mal sagen, dass ich das direkt so im Keim erdrücken kann.
Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, also das ist, wir haben selten so eine Stimmung hier im Podcast. Normalerweise haben wir das Glück, dass wir uns Dinge raussuchen, die in der Regel sehr, sehr gut sind oder dann vielleicht nur das ein oder andere Element haben, was uns stört. Aber selten bin ich mit so einem, boah, ja, das war nix Gefühl rausgegangen aus so einem Spiel, was wir hier auch für den Podcast und natürlich auch aus eigenem Interesse gespielt haben. Echt, echt schade. Und natürlich könnte man jetzt noch hergehen und anfangen, die Geschichte zu interpretieren. Die ist aber auch, weil sie sich, wie du schon eingangs erwähnt hast, nichts diesem Gesamtkanon und Kontext so wirklich ehrlich hinzufügt, auch absolut für mich in der Belanglosigkeit irgendwo versumpft, wenn ich ehrlich bin.
Du stellst dir am Ende von diesem Spiel auch keine Frage.
Ja,
das,
exakt.
Das ist es. Du spielst Little Nightmares 1 und 2 durch und dann bist du so, aber was, und hä, was ist jetzt die, und was bedeutet, okay, und hä, aber das könnte dieses Symbol, und dann spielst du Little Nightmares 3 durch und bist so, ja, das habe ich mir gedacht. Okay, gut, das habe ich die Bestätigung bekommen. Also das ist wirklich so, das hast du abgeschlossen und dann denkst du, ja, okay, nee, das war's jetzt. Da muss ich nicht mehr weiter drüber nachdenken. I get it. Ja.
Bitter, 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 dass wir heute auch mal so eine Folge hier ballern können. Ist, glaube ich, die erste im Jahr 2025, die diese Art von Stimmung hat.
Es ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir halt wirklich, weil ich meine, wir hatten schon Spiele, wo wir negativ waren, wie beim Silent Hill 2 Remake, aber ich glaube, keins, wo wir so wirklich, als ob wir gerade auf einer Beerdigung gewesen wären.
Es ist leidenschaftslose Negativität und das ist das Schlimmste, wenn ich ehrlich bin.
Ja, es ist dieses Traurige. So, du redest da über, keine Ahnung, irgendwie, boah, Alter, ich will doch einfach nur, dass es gut ist. Ich will dich doch einfach wirklich nur drücken und lieb haben und stattdessen, oh, was ist aus dir geworden? Oh, so in dem, ne, das ist so einfach dieses, diese ehrliche, aufrechte Enttäuschung, die man, glaube ich, bei uns beiden hier gespürt hat. Ne?
Ja.
Also nicht dieses, oh, wir haben jetzt dann wenigstens Spaß, uns über irgendwas zu zerreißen oder so mit Leidenschaft über irgendwas aufzuregen, sondern es ist wirklich mehr dieses, so, oh, nee, es tut fast schon weh, man will das nicht, das macht keinen Spaß auch, das es ist ja auch nicht wirklich kacke, es ist einfach nur so, und ich glaube, das ist ehrlich gesagt noch viel schlimmer. Also,
ja,
weil Silent Hill 2 Remake, das macht mir wenigstens Spaß, das nicht zu mögen. Das hier macht keinen Spaß, das auf dem Level zu empfinden.
Da gibt's auch gute Gründe tatsächlich. Also, aber wie gesagt, wir müssen jetzt nicht nochmal über Silent Hill 2 Remake sprechen, das haben wir letztes Jahr schon ausführlich genug getan. Aber ja, also bevor wir uns hier weiter im Kreis drehen, Björn, wir machen die Stunde heute nicht voll. Habt unsere Zeit nicht weiter verdient und eure vielleicht auch nicht an der Stelle. Wie gesagt, für die Jüngeren oder mit Partner vielleicht eine Überlegung wert und eine Option. Aber Little Nightmares Fans werden hier, glaube ich, echt an Enttäuschungstränen das Gesicht runterkullern. Naja, gut, sei's drum. Wir sprechen normalerweise über sehr, sehr viele Horrorspiele, die sehr, sehr viel besser sind als das heutige. Wenn ihr das mögt und euch das gefallen hat oder anspricht, es gibt mittlerweile mehr als hunderte Episoden bei uns im Feed, im freien Feed auch und nochmal fast schon genauso viele auf Steady, unserem Angebot für euch, wenn ihr uns unterstützen möchtet und unsere Arbeit hier entsprechend wertschätzt und ja, uns kleine, aber auch große Möglichkeiten geben möchtet mit einem kleinen Monatsbeitrag, dann seid ihr da am besten aufgehoben. Und ansonsten in jedem Podcast-Feed auf Spotify, iTunes und Co. Zu finden. Auch bei YouTube kann man uns als Podcast hören. Und alles Weitere ist wie immer verlinkt in den Shownotes oder auf unserer Homepage. Da könnt ihr euch mal reinklicken, wenn ihr das möchtet. Und wie gesagt, viele, viele weitere von uns besprochene Spiele im Horrorsektor. Die großen, die kleinen, die nischigen und die besseren. Das findet ihr bei uns im Podcast-Feed. Apropos besser, Björn Balk, wo gibt's dich denn im Internet, falls man nach deinen Meinungen zu anderen Titeln sucht?
Natürlich, wenn man das finden möchte, dann kann man einfach irgendwo auf YouTube nach Speckobst suchen. Da gibt es mehrere Kanäle von mir, wo ich diverse Videospiele bespreche, diverse News bespreche, auch einfach mal irgendwas Wildes im Stream spiele. Falls ihr schon immer mal sehen wolltet, hey, wie spielt sich eigentlich so ein Sega Mega CD exklusives FMV-Spiel aus 1995, produziert von MGM und directed von dem gleichen Mann, der auch Night Trap directed hat, dann habe ich genau den richtigen Stream für euch, den ihr bei mir ansehen könnt, zu Wirehead. Das ist, glaube ich, gerade so eine Sache, wo ich so eine kleine Fixation darauf habe, FMV-Spiele aus dieser Ära. Das ist eine Faszination, die möchte ich da gerade momentan sehr gerne mit Leuten teilen.
Ja, das habe ich auch schon öfter mal bei Björn festgestellt. Dieser Fetisch für FMV-Spiele, das ist auch was Schönes. Da müssen wir auch irgendwann mal ran. Da gibt's so viel herrlichen Quatsch.
Ja, du kannst irgendwann nicht länger entkommen. Dann machen wir Phantasmagoria 1 und 2, Baby.
Aber sowas von. Ich bin ready, da habe ich auch richtig Bock drauf. Das wird gut, freue ich mich sehr. Mich gibt's in diesem Internet unter dem Namen Blutiger Pfad auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Ihr werdet mich finden, wenn ihr mich sucht. Ist hier auch wie immer verlinkt. Aber ansonsten hier in diesem Podcast. Hallo, das ist mein Heimathafen. Da schipper ich mit euch von Folge zu Folge. Es macht mir einen großen, großen Spaß jedes Mal wieder. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Episode von Ink Ribbon Radio, eurem liebsten Horrorspiel-Podcast. Bis dahin, danke und tschüss.
Tschüss.